Also Lernen durch Engagement ist grundsätzlich immer eine Demokratie oder eine Form des Demokratielernens, weil es einfach darum geht, wir brauchen Demokratiekompetenzen, um in einer Demokratie zu leben. Das heißt, wir müssen nicht nur wissen, dass es das Grundgesetz gibt und wissen, wo der Bundestag ist, sondern wir müssen auch wissen, wie streiten wir uns miteinander, wie sage ich meine Meinung, wie halte ich auch Unsicherheit aus, wenn halt nicht alles zu 100% immer klar ist, weil das eben in einer Demokratie einfach so ist. Da ist nicht jede Entscheidung komplett vorhersehbar. Ich kann nicht immer mit allem rechnen und deshalb sind das alles Kompetenzen, die es braucht.
Querschnittchen. Fächerübergreifende Querschnittsaufgaben in Schule und Unterricht.
Gut, also herzlich willkommen. Wir legen los zur heutigen Folge. Die heißt, die habe ich nochmal ein bisschen umbenannt. Die hieß nämlich erst anders. Ich habe das nochmal ein bisschen verallgemeinert. Demokratie, Lernen und Engagement, weil wir über viele Themen sprechen wollen, so in diesem Kontext. Und zu Gast ist heute Sabine Baumgärtel. Die arbeitet seit 2022, das habe ich mir rausgeschrieben, für die Netzwerkstelle Lernen durch Engagement Sachsen-Anhalt. Und ist dort zuständig für den Bereich Sachsen-Anhalt Süd. Und die Netzwerkstelle ist Teil der Freiwilligenagentur. Und darüber hinaus haben wir noch ganz spontan Lisa mit eingeladen, die also auch in der die Freiwilligenagentur kennt und selbst als Freiwillige auch tätig ist. Kann man das so sagen? Schön, dass ihr da seid. Und wir haben in der letzten Woche schon ein bisschen gesprochen, da ging es um das Thema Rechtsextremismus eigentlich und haben da auch schon so ein bisschen auf den Zustand der Gesellschaft auch geschaut. Und meine Frage an euch beide ist, mit der wir gerne einsteigen, welche Bedeutung hat Engagement heute eigentlich in unserer Gesellschaft oder auch für unsere Gesellschaft? Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ja oft gesagt wird, wir leben in Zeiten, die durch eine starke Polarisierung gekennzeichnet sind oder auch durch eine Entsolidarisierung und jeder denkt nur an sich. Wie würdet ihr das einschätzen?
Also ich denke, dass Engagement halt eine Möglichkeit ist, sich in unterschiedlichen Schichten zu begegnen. Das heißt, man trifft Menschen, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hätte. Man übernimmt Verantwortung für andere, aber auch für sich selbst. Also das merke ich immer wieder in den Projekten, die wir begleiten, dass es halt so ein ganz großer Lerneffekt ist, zu sehen, okay, ich werde gebraucht und das, was um mich herum passiert, das kann ich beeinflussen. Und ob ich da bin oder nicht, macht halt tatsächlich einen Unterschied. Und dabei ist es völlig egal, ob das ein ganz kleines, einmaliges Engagement ist oder ob das was Größeres, Dauerhaftes ist. Diesen Moment von, ich kann etwas verändern, das macht so viel aus bei den Kindern und bei Jugendlichen und bei Erwachsenen natürlich auch, dass ich denke, dass das sowas ist, was die Gesellschaft braucht und was die Gesellschaft auch zusammenhält auf lange Sicht.
Ich finde den Punkt total super, weil, weiß ich nicht, ich habe vielleicht auch schon mal gehört, dass Engagement so als sowas so Aufopferungsmäßiges gesehen wird. Ne? Also ja, man engagiert sich und man gibt und kriegt aber gar kein Geld dafür. Aber man kriegt dafür so viel mehr. Ne? Also du hast es gerade so wunderbar beschrieben. Genau, also dass es nicht nur so diese eine Seite ist, sondern eben genau man super viel auch dabei lernt und mitnehmen kann. Und, genau.
Was waren so eure ersten Engagement-Erfahrungen, die ihr persönlich gemacht habt? Also man fängt ja wahrscheinlich, Sabine, nicht direkt jetzt an, bei der Freiwilligenagentur zu arbeiten, vielleicht auch einige, aber oft könnte ich mir vorstellen, kommt man ja über eigenes Engagement auch zu diesem Tätigkeitsfeld.
Ich habe nach der Schule einen Freiwilligendienst gemacht, einen europäischen Freiwilligendienst in Polen und habe da eigentlich an der Schule gearbeitet, aber ich habe da auch an verschiedenen, also da war ich auch bei sozusagen der polnischen Freiwilligenagentur in der Stadt, in der ich war und habe dadurch dann auch an verschiedene Bereiche mit reingeschnuppert. Also ich war zwar hauptsächlich an der Schule, aber ich habe auch mal beim Marathon Getränke und Medaillen ausgegeben und dann habe ich mal an einem Schulhort da ein bisschen Deutsch unterrichtet oder so. Also da habe ich quasi ganz verschiedene Ebenen des Engagements auch kennengelernt.
Ja, bei mir ging es auch eher so ein bisschen zerstückelt los, also mal hier, mal da, weiß ich nicht, durch meine Eltern kenne ich auch den Freiwilligentag, da macht man dann eben mal so an einem Tag im Jahr was Schönes, irgendwie Kissen nähen für krebskranke Frauen oder so, das ging bei mir schon mit 6 los oder so. Und sonst, genau, dann mal bei der, in der Kirche ganz viel irgendwie mal, weiß nicht, auf Fahrten dann, wenn man nicht mehr teilnimmt, sondern dann eben als Helfer mitfahren oder bei irgendwelchen Seniorenabenden da mit Ausschenken helfen und so. Genau, also ganz unterschiedliche Sachen an unterschiedlichen Orten. Und jetzt genau das feste Engagement bei Echo an der Freiwilligenagentur.
Ja, was ist Echo?
Genau, also das hieß vorher Jüdisches Leben in Halle. Also da geht es hauptsächlich um Erinnerungskultur Und da haben wir eine oder zwei Action-Bound-Touren entwickelt, die so ein bisschen durch jüdisches Leben heute und in der Vergangenheit durch Halle führen.
Also das ist ja, man muss sich das, glaube ich, bewusst machen, wie vielseitig das ja auch sein kann, das, was unter diesem Begriff Engagement irgendwie fällt. Ne? Ich habe jetzt gesehen, dass vor einigen Tagen, heute ist der 8. Dezember, ich glaube, vor einigen Tagen war ja der Tag des Engagements, heißt so, ne? Ja, wo also auch die Stadt Halle ja ganz viele Freiwillige eingeladen und auch ausgezeichnet hatte. Das ist, glaube ich, was jedes Jahr stattfindet. Und war jemand da? Nee. Wo man auch so ein bisschen sieht, in welche Richtungen das alles geht. Und die Freiwilligenagentur, so stelle ich mir das vor, ist da ein ganz wichtiger Mitspieler auch in dem Bereich. Das wäre, glaube ich, nochmal wichtig, um auch so ein bisschen zu wissen, was ist jetzt euer Hintergrund, euer beruflicher Hintergrund auch. Wer ist die Freiwilligenagentur? Und auch die Netzwerkstelle, wo du ja, Sabine, beschäftigt bist. Und was tut sie eigentlich so? Wo liegen so Schwerpunkte eurer Arbeit?
Also die Freiwilligenagentur ist ein gemeinnütziger Verein in Halle, der Engagement in allen Arten und Formen unterstützt. Also es geht darum, Menschen dabei zu unterstützen, einerseits ein Ehrenamt zu finden oder ein Engagement zu finden, aber eben es auch langfristig durchzuführen. Es unterstützt auch Vereine dabei, Engagierte zu finden, dass es auch für die Engagierten ein Mehrwert ist, dass die Vereine zum Beispiel gut darauf vorbereitet sind. Dann gibt es ganz viele verschiedene Bereiche des Ehrenamts oder Engagements, je nachdem, wie man es nennt. Zum Beispiel Jugendliche in ein Engagement zu bringen, das ist auch unter anderem eine meiner Aufgaben. Es gibt aber auch den Bereich für Seniorinnen und Senioren, also dass einerseits die unterstützt werden von Engagierten, aber eben auch selber ein Engagement finden, weil man ja in ganz unterschiedlichen Lebensphasen auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse hat. Das sieht man ja auch an den ganzen Studien zu Ehrenamt und Engagement, wie viel Zeit man hat, wofür man sich interessiert, in welchen Bereichen man sich engagiert. Das ist also ganz vielfältig und das heißt, die Freiwilligenagentur unterstützt in ganz vielen Projekten und Programmen dabei, dass alle dabei glücklich sind und Spaß haben und sich gerne engagieren.
Und die Netzwerkstelle ist dann nochmal ein Teil davon, der dann ein Baustein.
Genau, die Netzwerkstelle Lernen durch Engagement Sachsen-Anhalt ist ein Programm, das die Lehr- und Lernform Lernen durch Engagement unterstützt. Das heißt, ganz grob gesagt geht es dabei darum, dass fachliches Lernen an Schulen mit einem gesellschaftlichen Engagement verknüpft wird. Das heißt, dass eben das, was im Lehrplan stattfindet, auch aus der Schule rausgetragen wird, dass die Schülerinnen und Schüler also selber Verantwortung übernehmen, selber mitgestalten. Und das Engagement ist dabei natürlich ein zentrales Element, weil die Schülerinnen und Schüler halt selbst sich überlegen können, was ihnen wichtig ist, was sie verändern wollen, welche Probleme sie in der Gesellschaft sehen. Und dabei unterstützen wir. Das heißt, wir sind vor allem für die Lehrkräfte eigentlich Ansprechpartnerinnen. Das heißt, wenn die Lust haben, das umzusetzen oder wenn Schulen konkret Lust darauf haben, dann unterstützen wir sie zum Beispiel durch Fortbildungen, indem wir an den Schulen beraten in ganz konkreten Projekten und schauen, wie das eben angegliedert werden kann, auch in die Schule selbst, damit es eben nicht nur einzelne Projekte sind, sondern damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler davon profitieren auch.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil das, glaube ich, so ein zentrales Projekt ist und auch für Schulen natürlich ein ganz, ganz relevantes Konzept gerade auch darstellt, das Lernen durch Engagement oder auch Service Learning, wie es manchmal auch genannt wird. Ich würde nochmal ganz kurz so einen kleinen Schwenker auch zurückschlagen zu meiner Eingangsfrage eigentlich, wo es darum ging, so ein bisschen, wie nehmt ihr das gerade wahr, das Engagement in der Gesellschaft? Ist das was eher so auf dem Rückzug ist oder wo man sagt, das ist eigentlich ungebrochen, diese Bereitschaft, weil wir jetzt über die Freiwilligenagentur gesprochen haben. Wie nehmt ihr das wahr als Verein? Also was sind so zentrale Herausforderungen? Habt ihr genug Leute, die bei euch an die Tür klopfen, die vorbeikommen?
Ich kann nicht für alle sprechen, weil ich eben doch sehr in meinem Projekt bin, also in meinem Programm. Ich habe schon den Eindruck, dass das Interesse ungebrochen ist. Also bei uns als Lernen durch Engagement auf jeden Fall. Es verändern sich halt die Arten, sich zu engagieren. Das heißt, viele Vereine haben ja zum Beispiel Probleme, so einen Vereinsvorstand zu finden, weil das halt so ein langfristiges Engagement mit sehr viel Verantwortung ist. Und ich weiß, dass viele eher nach was Kurzfristigem suchen, was vielleicht eher einmalig oder sehr flexibel ist. Das heißt, auch das digitale Engagement ist ja auch durch die Pandemie wichtiger geworden. Man versucht das eben alles irgendwie zu integrieren. Und da sind so langfristige Engagements, die sehr viel Verantwortung haben, nicht immer gern gefragt. Aber gibt es natürlich auch sehr viele, die das machen. Und es gibt viele, die sich halt auch viel engagieren, die also nicht nur ein Ehrenamt oder ein Engagement haben, sondern ganz viel machen. Also das ist so meine Wahrnehmung. Aber grundsätzlich ist das Interesse an Lernen durch Engagement auf jeden Fall da, weil das ja eben auch viel mit Unterricht und Schulentwicklung zu tun hat, dass man merkt, dass so wie es jetzt ist, halt nicht immer überall weitergehen kann, sondern dass die Schule auch ein bisschen öffnen muss, dass die Schülerinnen und Schüler auch mitgestalten wollen und sollen können, damit sie eben auch aus der Schule rausgehen und Lust haben, sich zu beteiligen. Und deshalb ist das eben auch wichtig, dass das schon in der Schule eine Rolle spielt. Und das kann dann eben Lernen durch Engagement ein Baustein sein.
Ja, so, wenn ich jetzt auch überlege, so wenn ich mit Freunden und Freundinnen generell über Engagement rede oder mal frage, ja, habt ihr Lust, weiß ich nicht, Freiwilligentag, kommt doch mal mit und so, dann sind manche so voll, ja klar, cool, lass mal machen. Und dann hatte ich auch schon einige Freiwilligentage, wo ich dann einfach mit Freunden zusammen da was machen konnte. Ja. Und bei anderen merke ich irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie ein bisschen komisch, dass da so null Bereitschaft manchmal da ist, wo ich mich ein bisschen wundere, wo einfach so eine Grundeinstellung ist, dafür kriege ich ja nichts, warum soll ich das dann machen? Und das ist so ein bisschen schade. Aber ich glaube, so in der Breite ist es schon ja viel auch, so ein bisschen wie du gesagt hast, dass es halt einerseits die gibt, die irgendwie gar nicht so was damit anfangen können, dann die, die immer mal sich so machen, aber auch ganz viele, die wirklich dann absolut total drin sind und da, das finde ich auch total beeindruckend dann, ja.
Du bist ja, also Lisa, du bist Lehramtsstudentin. Ja. Das gilt jetzt auch für diese Gruppe, was du gesagt hast, dass es sehr unterschiedlich ist.
Also da ging es vor allem um, ja, so meine Schulfreunde und so. Das ja, war jetzt, ist nicht unbedingt Lehramtsstudierenden-spezifisch, sondern geht dann ja in ganz unterschiedliche Richtungen.
Weil das ja nochmal eine besondere Situation ist, ne? Wir haben es jetzt auch oft mit StudienanfängerInnen zu tun, ne? Man kommt ja auch in eine neue Stadt, hat erstmal natürlich, das muss erstmal das Studium und andere Alltagsdinge bewältigen. Und dann sind Studierende ja aber schon potenziell auch Personen mit zumindest flexiblen Zeiten oft. Ne? Und wäre jetzt schon auch die Frage, wie ist das eigentlich im Lehramtsstudium? Und das, da kommen wir vielleicht dann auch noch drauf zu sprechen. Wie fördern wir das vielleicht eigentlich auch als Universität über solche Konzepte wie Service Learning, dass Engagement erstmal auch so in den Blick kommt? Ne? Also ich glaube, es geht immer auch so ein bisschen um Sichtbarkeit. Ja. Wenn man sehen würde, was alles überhaupt möglich ist. Also vielleicht wäre das auch noch ein Thema, worüber wir sprechen. Ich würde gerne nochmal zu diesem Service Learning kommen oder Lernen durch Engagement. Welchen Begriff nutzt ihr lieber?
Also wir benutzen eher Lernen durch Engagement, aber am Ende ist es das Gleiche. Das ist ja ein amerikanisches Konzept, was wir für das deutsche Bildungssystem adaptieren und anpassen, jetzt eben speziell für Sachsen-Anhalt. Also eigentlich kommt das von John Dewey aus den USA und da geht es eben um das Erfahrungslernen, also dass man eben durch Erfahrung und durch Selbermachen viel mehr lernt, als wenn einem jemand alles nur erzählt. Und deshalb benutzen wir meistens den deutschen Begriff Lernen durch Engagement, aber Service Learning ist die englische Bezeichnung.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben das ist ja ein Konzept, was für alle Schulformen, auch für die Hochschule, ne, ist das tatsächlich auch im Gespräch, dass das ein geeignetes Konzept ist. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt eine Schule zu euch kommt und sagt, wir hätten da Interesse, wir wollen irgendwie in diesem Bereich was tun? Wie fangen wir damit an?
In der Regel ist es so, dass dann mindestens 1 bis 2, besser 2 Lehrkräfte eine Fortbildung dazu besuchen oder sich eben selber dazu fortbilden, sich ein bisschen belesen. Wir haben zum Beispiel auch einen Online-Kurs dafür, um erstmal diese Grundprinzipien davon zu verstehen, weil dahinter steht so ein theoretisches Gerüst, das dann von jeder Schule, von jeder Klasse, von jeder Lehrkraft einzeln, ich sag mal, befüllt werden kann oder weitergebaut werden kann. Aber es geht zum Beispiel erstmal um diese Grunddefinition, wie gesagt, was ist Engagement, wie sieht denn dieser Fachinhalt aus? Und dann gibt es eben verschiedene, wir nennen das Qualitätsstandards. Das sind so Kriterien, die so ein Projekt, ein LDE-Projekt, also das ist die Abkürzung für Lernen durch Engagement, erfüllen sollte, damit es dann eben auch diese positiven Effekte erreicht, über die wir dann bestimmt auch noch sprechen können. Also dass die Schülerinnen und Schüler, wie gesagt, sich mehr beteiligen wollen, dass die mitgestalten wollen, dass aber auch die Schule sich darauf anpasst. Und das heißt, die Lehrkräfte besuchen diese Fortbildung oder bilden sich selber fort und dann arbeiten wir entweder zusammen oder sie alleine dieses Projekt aus. Es geht eben auch viel darum, dass Schülerinnen und Schüler mitgestalten können. Das ist dann wirklich einfach sehr individuell. Das kommt dann tatsächlich sehr aufs Projekt an, aber wir begleiten das, indem wir dann eben zum Beispiel am Anfang oder auch zwischendrin immer ganz bedarfsorientiert beraten.
Kannst du mal so ein oder zwei vielleicht so typische Projekte, auch wenn das vielleicht gar nicht geht, ne, weil du schon sagst, das ist ganz unterschiedlich, kommt auf die Schulen an. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das ganz unterschiedliche Institutionen sind, mit denen man dann, wo dann die Kinder auch hingehen. Ja. Aber vielleicht so 1, 2 Beispiele, die dir jetzt so in den Kopf kommen. Was kann das sein?
Also erstmal noch vorangeschickt, wir unterscheiden immer verschiedene Engagementarten. Das ist jetzt keine feststehende Definition, aber das macht eben dieses Feld noch ein bisschen weiter auf. Das heißt, es gibt zum einen das direkte Engagement, das ist so dieses Klassische, was einem wahrscheinlich einfällt, als allererstes so dieses soziale Engagement. Wir gehen ins Pflegeheim oder in den Kindergarten. Dann gibt es noch das indirekte Engagement, also wo Schülerinnen und Schüler sich für jemanden einsetzen, indem sie zum Beispiel etwas herstellen, was dieser Gruppe hilft, indem sie irgendein Produkt erstellen. Dann sprechen wir noch vom forschenden Engagement. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler etwas untersuchen. Also, dass die zum Beispiel in die Natur rausgehen und Hamster zählen, weil Hamster bedroht sind. Und dann speisen die das in eine Datenbank ein. Und dann gibt es noch das anwaltschaftliche Engagement. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler sich für eine Zielgruppe einsetzen und deren Interessen versuchen hochzuhalten, indem sie zum Beispiel eine Demonstration organisieren, ein Flashmob oder eben zum Beispiel die Umgebung ihrer Schule auf Barrierefreiheit untersuchen und dann schauen, vielleicht kann man da irgendwas dafür tun. Das ist also dieses anwaltschaftliche Engagement und in diese Formen, diese Arten lassen sich die meisten Engagements einordnen. Gerade an Grundschulen ist dieses direkte Engagement sehr, sehr viel greifbarer für die Schülerinnen und Schüler. So wirklich dieses soziale Engagement. Wir haben zum Beispiel eine Schule, die regelmäßig ins Pflegeheim geht und die bereiten dann ganz verschiedene Sachen für die Kinder vor, für die Seniorinnen und Senioren vor. Das heißt zum Beispiel, dass sie mit den Rätsel lösen oder es gibt eine Klasse, die machen so Gehirnjogging für Seniorinnen und Senioren. Es gibt eine Klasse, die hat mal eine Art Sportfest organisiert, so Sport im Sitzen, weil natürlich Seniorinnen und Senioren nicht mehr ganz so schnell rennen können, auch wenn einer der Schüler das vorgeschlagen hat, dass man ja Fange spielen könnte. Also da gibt es so viele Möglichkeiten auf jeden Fall.
Ihr begleitet dann die Schulen, kriegt dann dadurch auch einen Einblick, was die so treiben, das, was du jetzt gerade erzählt hast. Und kriegt ihr dann immer noch mal auch so Rückmeldungen oder laufen dann die Projekte eigentlich, sind die dann an den Schulen einmal verankert und laufen dann also das wäre interessant, auch weil du positive Effekte angesprochen hast, ja. Also was wisst ihr dann so ein bisschen darüber? Interessant wäre ja auch, welche Schulen probieren das und machen es dann vielleicht nicht weiter.
Also in dem Sinne sind wir erstmal keine Kontrollinstanz, sodass uns keiner nachweisen muss, was er oder sie gemacht hat. Deshalb kann ich das nicht immer zu 100% sagen, ob das an jeder Schule dann für immer verankert ist. Erfahrungsgemäß sind es meistens einige engagierte Lehrkräfte, die das dann über längeren Zeitraum machen. Und dann, wenn die Schulleitung dahinter steht und es unterstützt, dann wird es auch langfristig verankert. Also das klappt, wie gesagt, nicht immer, aber es wäre natürlich der Idealfall, also das ist zumindest unsere Vision, dass das dann irgendwann ohne uns läuft. Das heißt, gerade wenn die Schule oder die Lehrkraft neu anfängt, dann sind wir natürlich öfter mal noch da oder treffen uns häufiger. Das kommt auch ein bisschen auf die Bedarfe an, weil wenn das jetzt ein Projekt ist, was so ganz neu und ganz innovativ ist, dann braucht es da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung. Aber grundsätzlich können die Lehrkräfte das auch ohne uns machen. Also das ist, ja, das ist, ich weiß, es ist ein bisschen unbefriedigend, aber ich muss die meisten Fragen immer beantworten mit, es kommt darauf an.
Ja, es kommt ja wahrscheinlich auch darauf an. Ja. Genau. Vielleicht noch eine Nachfrage, was mich auch interessiert. Wir haben hier auch an der MLU, und da gibt es auch ein kleines Forschungsprojekt zum Service Learning, wo ich mal zeitweise auch beteiligt war, wo es auch darum geht, Schülerinnen und Schüler zu befragen, Lehrkräfte und aber auch Studierende, also wo es auch um Service Learning Projekte an Hochschulen geht. Und das ist noch nicht, das können wir mal verlinken, das ist aber noch nicht, glaube ich, noch nicht final, noch nicht veröffentlicht. Aber da war schon immer die Krux, so ein bisschen diese beiden Pole dieses Begriffs, also das Lernen und vielleicht dann sogar fachliches Lernen und Engagement irgendwie zusammenzubringen. Also der Eindruck war, es tendiert immer stark in eine Richtung. Ja. Also entweder handelt es sich eigentlich um Engagement und dann geht so ein bisschen der Anspruch vielleicht an den Lernprozess auch verloren. Ne? Oder man würde dann vielleicht sagen, das ist soziales Lernen, was irgendwie so beiläufig mitläuft. Oder es ist nur Lernen und das Engagement ist nur so ein Beiwerk.
Das ist auf jeden Fall immer ein Balanceakt. Also es gibt sicherlich auch Projektphasen, wo mal das eine stärker ist und mal das andere. Aber was das eben alles zusammenbindet, ist die Reflexion des Projekts. Das heißt, dieses Engagement ist an sich auch nur ein Vehikel für das Lernen. Also es gibt natürlich auch viele andere Projekte, die genau in die gleiche Richtung gehen. Aber Engagement ist an sich eben das Vehikel, um dieses Lernen überhaupt erst zu erreichen. Und das heißt, dass man dann am Ende des Projekts mit den Schülerinnen und Schülern darauf schaut und überlegt, was haben wir denn jetzt im Projekt gelernt, was wir zum Beispiel mit der Schule verbinden können oder andersrum. Also zum Beispiel eine Schule in Halle, eine Grundschule, die schreiben jedes Jahr zu Weihnachten Postkarten an Krankenhäuser, an Pflegestationen, an Tagespflegeeinrichtungen. Und das ist eben Deutschunterricht, ganz klassisch, weil wir müssen irgendwann in der zweiten, dritten, vierten Klasse Briefe schreiben. Und dann haben wir eben nicht einen fiktiven Partner, sondern wir schreiben tatsächlich an jemanden, der uns vielleicht auch antwortet. Und die bekommen dann eben auch Antworten, zum Beispiel von den Pflegerinnen vom Krankenhaus, die dann sagen, ach, wir haben uns so gefreut. Und dann ist es eben dieses Lernen, weil wir haben den Brief geschrieben, aber auch das Engagement. Wir haben also auch den Leuten, die zu Weihnachten vielleicht nicht bei ihrer Familie sein können, ein bisschen eine Freude gemacht. Und das ist dann eben so diese Balance, hinterher zu gucken, okay, was haben wir denn jetzt hier gelernt? Was aber auch immer passieren kann, ist, dass die Schüler im Projekt dann selber merken, okay, uns fehlt jetzt hier Wissen, um das umzusetzen. Also zum Beispiel ist das in einem Projekt gewesen, da haben die Schülerinnen und Schüler, die wollten eine Kräuterspirale bauen für das benachbarte Pflegeheim. Und dann haben sie festgestellt, okay, Kräuterspirale, was ist denn das für eine Form? Okay, da braucht es ja so Volumenberechnung. Dann haben sie festgestellt, das ist ein bisschen zu kompliziert, aber okay, wir wollen einen Quader berechnen. Aber die waren in der dritten Klasse und hatten das da noch nicht gehabt zu dem Zeitpunkt. Also haben sie dann im Matheunterricht sich erstmal damit beschäftigt, wie wird denn Volumen berechnet, wie viel Erde brauchen wir denn dann, um so diesen Quader, Kräuterquader sozusagen zu befüllen. Und das ist dann eben dieser Balanceakt. Aber dann merken die Schüler das auch meistens selbst. Dieses Lernen hat auch einen Sinn, weil das ist ja auch so einer der Ziele von LDE, zu sagen, okay, das, was ich lerne, das bringt mir irgendwas, das hat irgendeine Bedeutung und deshalb habe ich auch Lust auf Lernen.
Habt ihr so Rückmeldungen von Kindern auch? Oder erreichen euch dann manchmal Rückmeldungen auch von den Kindern, die an solchen Projekten beteiligt sind?
Auf jeden Fall, ja.
Wäre das so ein typisches, ich habe irgendwie Sinn, ich fand das sinnvoll, was wir getan haben?
Oder? Das auf jeden Fall. Also das merkt man schon, dass die ganz anders auftreten. Also gerade wenn man auch am Anfang des Projekts da ist und am Ende, das merke ich immer wieder, dass viele dann viel selbstbewusster sind, dass die sich viel eher melden oder halt auch viel mehr erzählen zum Beispiel. Es ist halt dann immer die Frage, wie hat euch das denn gefallen, wie ging es euch denn damit? Weil es gibt natürlich auch im Engagement immer wieder mal Situationen, die schwierig sind. Also ich weiß zum Beispiel von einem Projekt, die im Pflegeheim waren und die waren schon regelmäßig da, aber einmal sind die gekommen, als gerade ein Sarg aus dem Fahrstuhl rausgefahren ist. Und das ist natürlich dann eine wirklich heftige Erfahrung gewesen, aber das war halt dann auch wieder, ich sag mal, Erfahrungslernen, weil das ist halt auch Teil des Lebens. Und dann daraus was mitzunehmen, das war auch total wertvoll für die Kinder. Und die waren da eigentlich eher interessiert, als dass sie dann Angst hatten. Also die waren dann ganz aufmerksam und hatten ganz viele Fragen, was denn da gerade passiert ist und so. Also ich glaube schon, dass man diesen Effekt bei den Kindern merkt. Vor allen Dingen eben, wie gesagt, Selbstbewusstsein, Interesse und Beteiligung. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Lisa, bei eurem Projekt Echo, seid ihr damit auch an Schulen oder gibt es da auch Kontakte zu Schulen, die das dann in irgendeiner Form nutzen? Weil ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr das hier entwickelt habt, irgendwie, aus einem gesellschaftlichen Interesse oder an dem Thema heraus. Also seid ihr da auch in Kontakt mit Schulen? Kommt das da zum Einsatz?
Tatsächlich ja, seit 3, 4 Jahren oder so, gehen wir immer an eine Schule in Halle, an ein Gymnasium in eine 9. Klasse. Und unser Projekt hat sich am 9. Oktober 2019 als Reaktion auf diesen Anschlag gegründet, sozusagen, um genau einfach ein bisschen Aufklärung zu bieten oder genau, aber auch Sensibilisation für das Thema. Und das finde ich total spannend. Also, ne, wie du auch meintest vorhin, dass es viel auch von den Lehrern kommt. Da ist eine sehr engagierte Lehrerin, die zu einer feststehenden Projektwoche immer in der Schule, eben seit ein paar Jahren, genau, da hat sie sich an uns gewandt. Und da kommt dann immer, je nachdem, wer von uns Zeit hat, 2 bis 3 Leute kommen dann an die Schule und sind dann für die 3 oder 4 Projekttage da. Und dann wird sozusagen eine eigene Action-Bound-Tour entwickelt. Actionbound hatte ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, das ist wie so eine digitale Schnitzeljagd, also dass man eine App hat, wo verschiedene Stationen aufbereitet werden und dann kann man dazu Informationen bereitstellen, Bilder machen, Quizfragen stellen, Umfragen machen, genau. Und dabei, genau, in dieser Projektwoche machen dann die Schüler sozusagen ihre eigene Actionbound-Tour und da sind wir dann sozusagen unterstützend da, einerseits, wie man mit dem Tool am besten umgeht, was man für Möglichkeiten hat und andererseits aber auch inhaltlich das alles ein bisschen zu erläutern. Und so, sie haben dann selbst viel Material, aber das ist immer ein sehr cooles Geben und Nehmen, wie man dann so zusammenarbeiten kann.
Und es ist dann immer dieselbe Schule, aber immer unterschiedliche Klassen?
Genau, das ist dann jedes Jahr jeweils die, gerade in der 9. Klasse ist. Und also bis jetzt hat sich das als super tolle Partnerschaft so herausgestellt und genau.
Naja, und hoffentlich sind das dann ja die Kinder oder die Jugendlichen, die dann vielleicht selber auch sagen, wir haben hier Projekte kennengelernt und sind dann vielleicht im Studium oder während der Ausbildung oder je nachdem, wo sie dann irgendwie landen, dann auch offener dann vielleicht auch für solche Formen. Ich würde gerne noch über ein weiteres Projekt sprechen, das eure Netzwerkstelle auch mitentwickelt hat, das Demolino, weil es ja auch darum geht, jetzt also bei beiden Projekten, über die wir schon gesprochen haben, dass es ja auch so eine Kompetenzentwicklung damit einhergeht, wenn man irgendwie solche Aufgaben einem zugemutet werden. Also wenn ich quasi rausgehen muss ins Pflegeheim, mich sagen mit Leuten in den Austausch bringen muss, dann werde ich da auch sicherer drin. Und die Frage ist ja auch, wie können wir im Kontext auch von Demokratiebildung solche Kompetenzen eigentlich entwickeln? Also sich beteiligen zu wollen, sich beteiligen zu können, die eigene Meinung zu vertreten und so weiter. Und ein Projekt, was ihr entwickelt habt und an Grundschulen einsetzt, heißt Demolino. Das habe ich heute schon kennengelernt, weil Sabine heute schon auch im Seminar hier zu Gast war. Und die Studierenden fanden das, gab sehr positive Resonanz. Und darum würde ich mir wünschen, dass du vielleicht jetzt nochmal sozusagen für alle kurz erklärst, worum geht es bei Demolino.
Also Lernen durch Engagement ist grundsätzlich immer eine Demokratie oder eine Form des Demokratielernens, weil es einfach darum geht, wir brauchen Demokratiekompetenzen, um in einer Demokratie zu leben. Das heißt, wir müssen nicht nur wissen, dass es das Grundgesetz gibt und wissen, wo der Bundestag ist, sondern wir müssen auch wissen, wie streiten wir uns miteinander? Wie sage ich meine Meinung? Wie halte ich auch Unsicherheit aus, wenn halt nicht alles zu 100% immer klar ist, weil das eben in einer Demokratie einfach so ist. Da ist nicht jede Entscheidung komplett vorhersehbar. Ich kann nicht immer mit allem rechnen und deshalb sind das alles Kompetenzen, die es braucht. Und wir haben vor ein paar Jahren als Netzwerkstelle das Demoversum erarbeitet und veröffentlicht. Das ist für weiterführende Schulen, also das sind 9 Stationen gewesen, wo eben diese Demokratiekompetenzen, sowas wie Kompromisse finden, miteinander diskutieren oder Fairness, was heißt das überhaupt? Die haben das spielerisch dargestellt und weil das Interesse so groß war, haben wir das vor 2 Jahren haben wir angefangen, das als Grundschulversion zu entwickeln und deshalb ist das Demolino. Und das Demolino besteht aus 5 Bausteinen, in denen eben 5 Demokratiekompetenzen gestärkt werden. Das ist zum einen die Frage nach Bedürfnissen, also wie drücke ich meine eigenen Bedürfnisse aus, wie erkenne ich überhaupt, dass ich die habe. Dann Gerechtigkeit, also was gibt es für gerechte Regeln, was heißt das überhaupt, wie kann man da überhaupt die Regeln finden. Dann gemeinsam entscheiden, also wie treffen wir Entscheidungen, mit denen sich alle wohlfühlen oder auch wie gehen wir damit um, wenn eben nicht immer alle Meinungen zu 100% abgebildet werden können. Dann gibt es den Baustein zum Thema Meinungen, also wie sage ich meine Meinung, wie höre ich anderen auch gut zu und wie reagiere ich darauf. Und der letzte Baustein ist die Frage nach Zusammenhalt, also wie wollen wir als Gruppe zusammenarbeiten, wie sind wir gemeinsam stärker oder eben nicht. Und das sind also Bausteine, die alle auf spielerischen Prinzipien beruhen, die die Kinder schon kennen. Also das haben wir versucht, möglichst anzupassen. Und das kann man dann im Unterricht oder auch in der außerschulischen Bildung nutzen, zur Demokratiebildung.
Kannst du mal vielleicht einen Baustein so ein bisschen näher beschreiben, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Also du hast jetzt schon so einen Überblick gegeben.
Ja.
Also ganz konkret, was machen dann die Kinder an einer von diesen Stationen?
Ja, also zum Beispiel der Baustein Gerechtigkeit, der beruht auf dem Spielprinzip, das Schiff geht unter oder manche kennen das auch unter Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Also das ist so ein klassisches Spielprinzip und der ganze Rahmen vom Demolino ist sozusagen die Reise auf einen fremden Planeten und wir stellen uns die Frage, wie wollen wir da leben? Und deshalb heißt dieses Spiel zum Thema Gerechtigkeit, das Raumschiff hebt ab. Und das ist dieses Spielprinzip, ein Kind sagt, das Raumschiff hebt ab und alle kommen mit, die zum Beispiel nicht den Boden berühren. Und das ist das grundsätzliche Spielprinzip, aber wir haben es noch ein bisschen erschwert sozusagen durch Rollenkarten. Das heißt, jedes Kind bekommt eine Rolle. Entweder das Kind ist es selbst oder es kann zum Beispiel nicht sehen, weil es eben die Augen verbunden hat oder es darf nur mit der Hand schreiben oder nur die Hand benutzen, die es sonst nicht benutzt oder es kann nichts hören oder es darf immer nur auf einem Bein stehen. Und dann wird dieses Spiel gespielt und dann merken die Kinder recht schnell, okay, ich kann gar nicht alle Aufgaben erfüllen mit der Rolle, die ich habe. Also irgendwie bin ich dann außen vor oder ich fliege halt sofort raus, weil zum Beispiel das Kind das nicht sehen kann, also weil es eine Maske auf hat. Wenn das die Aufgabe erfüllen soll, schreibe deinen Namen an die Tafel, dann findet das den Weg vielleicht gar nicht und fliegt als erstes raus. Und die grundlegende Idee dahinter ist, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, ist es denn fair, wenn für alle immer die gleichen Regeln gelten? Oder ist das denn überhaupt möglich, dass etwas für alle funktioniert? Muss es vielleicht Anpassungen geben? Oder gibt es vielleicht auch Regeln, die für alle funktionieren? Also es geht ja auch immer nicht darum, den Kindern was vorzugeben, sondern sie halt kindgerecht ins Nachdenken zu bringen und zum Diskutieren zu bringen. Und deshalb ist auch die Reflexion so ein ganz wichtiger Bestandteil, also dass die Kinder dieses Spiel spielen, aber dann hinterher eben auch darüber nachdenken, wie ging es mir jetzt damit oder hat das funktioniert oder hat das nicht funktioniert. Ja.
Und habt ihr das selber auch schon umgesetzt? Also die Regel ist ja, dass Lehrkräfte auf euch zukommen und diese Box bestellen. Ne? Ja. Das kann man sich also auch online angucken. Das ist frei zum Download verfügbar. Es gibt ein pädagogisches Begleitheft. Ja. Und es gibt aber auch die Box, die limitiert ist, die aber Schulen oder Grundschulen sich also kostenfrei besorgen können, solange zumindest welche da sind noch, solange der Vorrat reicht. Ihr hattet aber vielleicht auch die Möglichkeit, selber schon dabei zu sein.
Ja, wir haben also alle Bausteine, also zuerst zur Entstehungsgeschichte vielleicht. Wir haben zuerst uns mit verschiedenen Klassen, also auch von der 1. bis zur 4. auch in verschiedenen Orten getroffen und haben mit den Kindern erstmal Workshops dazu gemacht, wie sie sich eine gemeinsame Welt und ein gemeinsames Leben vorstellen. Also was ist ihnen wichtig in Freundschaften, in Familie, in Leben. Und wir haben daraus dann für uns verschiedene Kompetenzen eben daraus gezogen, was den Kindern wichtig ist. Also zum Beispiel eben kam ganz oft sowas wie, naja, wir wollen halt Fairness und Gerechtigkeit, auch wenn sie das vielleicht nicht genauso ausgedrückt haben. Und dieser Baustein mit den Bedürfnissen kam zum Beispiel konkret von mehreren Lehrkräften, die gesagt haben, ihnen ist aufgefallen, dass halt Schülerinnen und Schüler in dem Alter noch nicht so gut darin sind, zu erkennen, also erstmal zu formulieren, welche Bedürfnisse sie zu haben und dann zum Beispiel das entsprechende einzufordern. Und daraus haben wir dann verschiedene Bausteine entwickelt und die haben wir dann nochmal alle getestet. Also wir haben jeden Baustein mindestens zweimal, manche dreimal an verschiedenen Schulen, auch wieder alle Altersklassen an den Grundschulen getestet, um halt zu gucken, was funktioniert. Und dann haben wir halt manchmal festgestellt, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das müssen wir nochmal anpassen. Andere Methoden haben sofort funktioniert. Also es war auch immer ganz schön, wenn wir die Schüler und Schülerinnen gefragt haben, was denkt ihr denn, weshalb wir das gemacht haben? Und wenn die dann auch darauf gekommen sind, was wir beabsichtigt haben, dann hatten wir auch das Gefühl, das hat ungefähr funktioniert. Und das haben wir dann alles nochmal überarbeitet. Und jetzt seit Anfang des Jahres, also Januar 25, haben wir angefangen, die zu verschicken an Schulen und sind jetzt auch haben jetzt fast 100 Exemplare in Sachsen-Anhalt vergeben.
Und ist schon mal richtig was schiefgegangen auch? Mm. Oder habt ihr dann davon wahrscheinlich nicht gehört?
Ja, also ich kann es halt nicht sagen, weil, wie gesagt, wir sind keine Kontrollinstanz. Das heißt, die Schulen müssen uns jetzt nicht rückmelden, was sie verwendet haben. Ich glaube, dass es im Großen und Ganzen funktioniert. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, auf die Methoden, weil es gibt zum Beispiel eine Methode, wo die Schülerinnen und Schüler gemeinsam eben eine Entscheidung treffen sollen, was sie auf den Planeten mitnehmen wollen. Dann müssen sie zusammen eine Tasche packen und dann sollen sie halt am Ende diskutieren, was ihnen wichtiger ist. Ist es ihnen wichtiger, das Handy einzupacken oder Bücher oder was zum Spielen und so weiter. Und da kann das schon manchmal ein bisschen explosiv werden. Aber da ist die Idee ja auch, dass die Schülerinnen und Schüler merken, wie wollen wir denn Entscheidungen treffen? Also wollen wir das mit einer Mehrheit, wollen wir hundertprozentig oder wollen wir eine Konsententscheidung und so weiter, auch wenn, wie gesagt, die das nicht so nennen. Aber grundsätzlich ist das ja alles ein Lernprozess.
Also was kann schon schief gehen, kann man ja auch sagen. Ne? Aber
Streit ist ja nichts, was jetzt im Grundschulunterricht auch alltäglich ist, würde ich sagen. Oder was, das ist meine Erfahrung, was an Schulen generell nicht so gelebt und gelernt wird eigentlich. Ne? Das ist ein wichtiger Teil von Demokratiebildung, aber oft wird Streit eher vermieden. Und dann kann das ja schon auch mal sein, dass dann aus diesem spielerischen Element, ne, wir entscheiden jetzt, was wir mitnehmen auf den Planeten, dass dann auch ein ernsthafter Streit wird. Das finde ich mir jetzt vorstellen, aber das ist dann ja wiederum dann die Aufgabe der Lehrkräfte, das irgendwie aufzufangen und zu moderieren.
Und ich glaube auch nicht, dass Frust immer so von allen ferngehalten werden muss. Also weil auch in Lern durch Engagement-Projekten, da klappt auch mal was nicht, da meldet sich der Engagementpartner nicht. Oder wenn die Kinder im Pflegeheim sind, dann treffen die auf eine Person, die richtig schlecht gelaunt ist und werden angemault und dann gehen die da raus und denken, ach, das war voll blöd. Und das sind aber alles Lernerfahrungen, weil auch im echten Leben, auch im Erwachsenenleben, auch an der Uni und darüber hinaus gehen Sachen schief und da ist man frustriert und das ist halt total wichtig, dass man lernt, damit umzugehen. Auch diese Frustrationstoleranz ist tatsächlich auch eine Demokratiekompetenz. Also das heißt, auch wenn die dann miteinander in Streit geraten, muss man das halt reflektieren und sagen, wie gehen wir jetzt damit um? Aber Frust und Streit ist halt was Normales und nicht grundsätzlich was Undemokratisches. Deshalb ist das voll wichtig, dass das trotzdem auch schon an Grundschule geübt wird.
Ihr habt jetzt beide gesagt, okay, bei euch sind es die Lehrkräfte, die auf euch zukommen, um ein Service-Learning-Projekt umzusetzen oder um die Demolino-Box zu bestellen. Auch bei dir war es jetzt eine Lehrkraft, die eigentlich den Zugang erstmal ermöglicht hat. Schulleitung wurde auch schon genannt als Akteur, der dann unterstützt, also eine starke Rolle hat. Mich würde noch interessieren, was sind andere Bedingungen, die eigentlich da sein müssen, damit sowas gut funktioniert? Also warum schaffen es einige Schulen in dem Bereich vielleicht ganz viel zu machen und andere nicht?
Ich glaube, das ist wirklich manchmal ganz großer Zufall, dass vielleicht gerade die Schulleitung gewechselt hat oder dass vielleicht gerade irgendeine Lehrkraft das mit reingebracht hat. Also wir machen ja als Teil unserer Verbreitung von Lernen durch Engagement im Bundesland, machen wir zum Beispiel auch immer mal Seminare für Referendare und Referendarinnen, am LISA, an den Hauptseminaren. Und dann ist das schon passiert, dass ein Referendar das dann als Kolloquiumsthema genommen hat und er hat das dann in seiner Schule vorgestellt und dann fand die Schulleitung das so schön, dass sie das jetzt auch in die Schule integriert haben. Also manchmal ist das wirklich so ein kleiner Zufall. Grundsätzlich braucht es halt eine Offenheit, also entweder von der Schulleitung oder vom Kollegium, weil das ist auch so eine Erfahrung, Lernen durch Engagementprojekte sind ganz häufig fächerübergreifend, weil es geht da ja um reale Projekte und reale Probleme und Probleme sind selten durch genau ein Wissen oder eine Kompetenz zu lösen, sondern dieses Beispiel, was ich gerade mit der Grundschule, mit der Kräuterspirale erzählt habe, da brauchten die also den Matheunterricht, um dieses Volumen zu berechnen. Die brauchten aber auch den Sachunterricht, um sich erstmal zu überlegen, welche Kräuter wollen wir denn haben. Dann brauchen die den Deutschunterricht, weil die haben dann einen Brief an den Baumarkt geschrieben, wo sie dann um Spenden für ihre Erde und für die Steine gebeten haben. Und das ist halt ganz häufig, bei allen Projekten so, dass die eigentlich fächerübergreifend sind. Und dann ist es für alle Beteiligten einfacher, wenn da Lehrkräfte auch aus den anderen Fächern dann eben mithelfen und dann nicht eine Lehrkraft versuchen muss, das in ihren zwei Fächern oder in drei Fächern irgendwie alleine zu stemmen, sondern so ein offenes Kollegium und eine unterstützende Schulleitung ist ganz oft hilfreich, damit es eben langfristig erfolgreich ist. Und damit halt nicht eine Lehrkraft ausbrennt, die versucht, es alleine zu lösen.
Ich bin ja, also da bin ich, will nur den einen Faden kurz aufgreifen. Da sind wir natürlich hier nicht ganz neutral. Wir sind ja hier im Arbeitsbereich für fächerübergreifende Grundschuldidaktik, ne? Und beobachten das ja vielleicht auch generell, dass viele von den Themen, die eigentlich auch wichtig wären, fächerübergreifend sind. Und dann eine Schwierigkeit darin besteht, das eben in der Schule umzusetzen, die nach wie vor also in Fächern strukturiert ist und wo die Logik des Faches einfach dominiert. Und das wäre für mich jetzt neben der Offenheit von Lehrkräften für mich, glaube ich, auch noch so eine Bedingung, wo ich sage, das schaffen einige Schulen ganz gut, tatsächlich Räume für fächerübergreifendes Lernen zu schaffen und auch fest zu verankern, die den Fachunterricht eben ergänzen. Und wenn das gegeben ist, dann müssen auch Lehrkräfte nicht übermäßig engagieren. Also ne, das ist ja, das finde ich auch immer so ein bisschen ambivalent, wenn man sagt, das Engagement der Lehrkräfte ist entscheidend. Wir freuen uns über jede engagierte Lehrkraft, aber wie du schon sagst, das ist natürlich immer auch, kann immer auch zu einer Überlastung werden. Und darum ist das für mich auch so eine wichtige Aufgabe von Schulentwicklung, dass wir mehr Raum haben, einfach um Lernen durch Engagement, um andere Projekte, die fächerübergreifend angelegt sind, irgendwie zu verankern. So. Das habe ich schon gesagt, was ich mir wünsche. Und gebe die Frage jetzt, wir kommen zum Ende, gebe die Frage auch noch einmal an euch weiter. Also welche Wünsche habt ihr jetzt für dieses Thema Engagement, sowohl gesellschaftlich als auch schulisch? Beides ist jetzt erlaubt. Und welche Perspektiven, Schwierigkeiten seht ihr vielleicht auch? Also mal so ein kleiner Blick in die Zukunft.
Ja, also ich glaube, dass es mehr strukturelle Verankerung braucht, weil im Moment ist es eben oft so, dass einzelne Lehrkräfte, die da richtig Lust drauf haben, das machen und dann eben so sich vielleicht auch, also ihre Kapazitäten, über ihre Kapazitäten hinausgehen und dann schaffen sie es halt nicht mehr oder sie wechseln die Schule und dann fällt das alles in sich zusammen. Und ich wünsche mir halt, dass das strukturell zum einen an den Schulen verankert ist, aber dass auch die Lehrkräfte die Legitimation haben und auch die Schulleitungen, dass das eben in der Ausbildung schon eine Rolle spielt, also in der zweiten also schon am Referendariat, dass das schon ein Thema ist, dass das übers Bildungsministerium verankert wird, dass das Teil der Lehrpläne ist, damit es eben nicht etwas Zusätzliches ist. Und das soll es eigentlich nicht sein, denn es ist immer Unterricht. Das ist natürlich eine andere Planung als Gruppenarbeiten oder Frontalunterricht, wie es bisher dann gelernt wird, aber es ist Unterricht. Und dafür braucht es eben eine Legitimation. Und das würde ich mir wünschen, dass das festgehalten wird, ja.
Vielleicht so daran anknüpfend, aber so aus der anderen Perspektive, wenn das genau eben dann so verankert ist, dass es eben auch dann also schon in der Schule anfängt sozusagen, dass man in Berührung kommt einfach mit Engagement und dass, also viele kommen einfach gar nicht drauf, die suchen dann ja, okay, was mache ich mit meiner Freizeit, suche ich mir irgendein Hobby, lerne ein Instrument, mache Sport, weiß ich nicht, aber dass man genau die Sachen ja auch mit einem, also wenn man das schon machen möchte, dass man genau das auch mit einem Engagement verknüpfen kann oder genau in irgendwelche andere Richtungen das machen kann, dass man überhaupt erst auf die Idee kommt, ne? Dass man da einfach schon mal Anknüpfungspunkte hat und vielleicht irgendwie genau schon mal schöne Erfahrungswerte da sammeln kann. Mhm. Genau, und da vielleicht auch so ein kleiner Werbeblock noch in Richtung, also bei der Freiwilligenagentur gibt es die Website oder inzwischen auch die App engagiertinhalle.de oder halt die App engagiertinhalle. Und da gibt es einen Engagementfinder, da kann man sozusagen auch filtern ganz nach eigenen Bedürfnissen, nach Flexibilität, ob zu Hause, vor Ort, in der Natur, keine Ahnung, und Themenbereichen und sich genau das raussuchen, was man da, was zu einem passt. Genau, kurzfristig, langfristig alles dabei. Das macht es einem sozusagen sehr einfach oder man geht in einen Beratungsladen und lässt sich was raussuchen.
Dann bedanke ich mich bei euch beiden, hoffe, dass sich das viele anhören und das Thema Engagement irgendwie auch sichtbarer wird. Das ist ein wichtiger, also ganz zentrales Element eigentlich für eine lebendige Demokratie und ich würde auch sagen, da waren wir uns, glaube ich, jetzt auch einig, dass das an Schule dann auch einen größeren Stellenwert braucht und dass Schule irgendwie strukturell verankert Räume schaffen muss mit Lehrkräften, die das wichtig finden, um da eben auch so früh wie möglich eigentlich da ranzuführen und letztlich ja auch im Sinne dann der Kinder die positiven Aspekte, hast du ja alle genannt. Also vielen Dank.
Querschnittchen ist ein Podcast des Arbeitsbereiches fächerübergreifende Grundschuldidaktik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Redaktion Christopher Hempel. Aufnahmeleitung sowie Schnitt Marcel Weigelt.